Das ist eine Art der Ungeduld. Wir können die Folie jetzt wieder schwarz machen. Genau. Und heute soll es, wie der Markus ja schon gesagt hat, um Geduld gehen. Wir haben auch schon ein paar Lieder gesungen zu dem Thema. Und in der Bibel wird die Geduld unter anderem in einer Reihe von 9 Eigenschaften genannt, im Galaterbrief, die der Paulus da erwähnt, um, ja, kann man sagen, ein erfüllteres Leben zu haben oder die uns einfach helfen, unser Leben angenehmer zu gestalten. Und da können wir lesen in Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also es gibt diese Früchte, die hier genannt werden, und Geduld ist eine davon. Ich habe mir mal so überlegt, ja, man kann das ja so ein bisschen als Checkliste machen, diese Punkte, die jetzt da genannt werden, Güte, Treue, Liebe, Geduld, und dann so einen Fortschrittsbalken dazu malen für sich persönlich. Ich habe das mal überlegt bei mir, könnt ihr einen Gedanken auch mal mitgehen, wie wir denn da so dastehen. Also, ich kann euch sagen, ich habe bei keinem, jetzt wo ich sage, da kann ich schon einen Haken dran machen, das sind wir bei 100%. Vielleicht gibt es da jemand von euch, dann würde ich euch gern kennenlernen besser und da vielleicht auch ein bisschen lernen, wie ihr das geschafft habt. Aber das ist schon eine große Herausforderung, diese Früchte des Geistes, wie Paulus die hier nennt, in unserem Leben ja zur Reife zu bringen oder auch zu, ja, dass sie süß, dass sie saftig werden, dass sie Geschmack haben. Die eine oder andere Frucht, die stellt uns da vielleicht auch vor größere Herausforderungen wie die anderen. Vielleicht sagst du dir, ja, also Liebe ist für mich kein Problem. Ich mag alle meine Mitmenschen und ich habe dann eher andere Probleme. Das kann sein, das ist nicht immer alles gleich für uns. Wir sind auch vom Charakter unterschiedlich. Mir fällt es zum Beispiel mit der Geduld schwerer wie mit anderen Sachen. Aber deswegen ja auch dieses Thema. Und interessant ist auch, dass Paulus das hier nicht irgendwie Eigenschaften nennt, die ihr haben solltet, oder Charaktereigenschaften, die vorzüglich wären, sondern er nennt es Frucht. Er nimmt da ein Bild von einer Frucht. Und mit einer Frucht ist ja so, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Biologie abdriften, mit einer Frucht ist so, das hängt ja, wie gut die Frucht ist, hängt ja ziemlich stark auch vom Standort ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Garten, wenn ihr hier rausguckt, auf der von euch gesehen linken Seite, ist ein sehr schattiger Fleck im Garten. Da kommt fast nie Sonne hin, da ist so Gras, ist eigentlich mehr Moos als Gras, und das Moos wächst schon den Walnussbaum hoch. Und wenn ich jetzt eine Pflanze möchte, zum Beispiel Erdbeeren oder irgendwas, wo ich möchte, dass die total süß werden, dann würde ich die wahrscheinlich nicht hier im Garten pflanzen, sondern vielleicht irgendwo weiter oben, wo es mehr Sonne hat. Aber es ist auch nicht nur die Sonne ist wichtig, sondern wichtig sind auch die Wurzeln. Wo gehen die Wurzeln hin? Ich kann natürlich jetzt auf dem Beton so ein bisschen Erde ausstreuen und da was einsäen und vielleicht wird da auch ein bisschen was wachsen, aber sobald der nächste Wind kommt oder die nächste Katze drüber läuft, wird es schon wieder weggeschleppt, weil hat kein festes Fundament, das kann sich nicht tief verwurzeln. Anders ist es bei einer Pflanze, die tiefe Wurzeln hat, die Wurzeln hat, die bis ins Grundwasser reichen. Weil dann, selbst wenn es mal ein harter Sommer wird oder ein trockener Sommer, dieses Jahr war ja ein relativ trockenes Jahr, dann wird es für diese Pflanze nicht gleich ein Problem, sondern sie kann trotzdem, auch wenn es ein Weilchen nicht regnet, immer noch aus dem Grundwasser ihr Wasser, ihr Lebenselixier in dem Sinne auch ziehen und dadurch auch die Nährstoffe vom Boden aufnehmen. Wichtig bei einer Frucht sind die Wurzeln. Und genau das schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus in dem Epheserbrief 3, Verse 17 bis 19. Schreibt er, was die Wurzel sein soll. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Also die Liebe, die Paulus auch schon als diese Frucht genannt hat, und er hat sie auch an erster Stelle genannt, die ist gleichzeitig die Wurzel für alle anderen Früchte, die da auch stehen. In seiner Liebe, in Gottes Liebe, sollen wir fest verwurzelt sein. Das ist das Grundwasser, aus dem unsere Früchte ihre Nahrung ziehen können. Paulus mahnt uns, tief in der Beziehung mit Jesus, tief in der Beziehung mit Gott verwurzelt zu sein. So tief verwurzelt, dass mindestens die Spitzen unserer Wurzeln ins Grundwasser reichen. Eine tiefe Verwurzelung hilft gegen äußere Umwelteinflüsse, Stürme, Dürre, habe ich schon genannt, oder Schnee, gegen Kälte. Und nun haben wir ja, wie der Markus schon gesagt hat, den letzten Gottesdienst im Jahr 2015. Und für viele, und für mich auch eingeschlossen, ist ein neues Jahr, ein Jahreswechsel auch immer irgendwie so ein Punkt, wo man kann Resümee ziehen vom vergangenen Jahr, aber man kann sich auch Ziele stecken fürs neue Jahr. Ich mache das immer sehr gern. Es kann manchmal, wenn man dann zurückguckt, auch ein bisschen deprimierend sein, wenn man merkt, was man von seinen Zielen nicht erreicht hat. Aber es passt ganz gut, dass der Markus gesagt hat, dass der Gottesdienst auch ein bisschen ein Rückblick sein kann, weil das Thema Geduld ist für mich gleichzeitig auch ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Und zwar im Beginn dieses Jahres habe ich mir auch wieder Ziele vorgenommen. Manche, die ich erreicht habe, manche nicht. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, Gitarre zu lernen, habe mir extra eine Gitarre gekauft. Ja, irgendwann ist sie dann im Schrank verschwunden und ich über 2 Akkorde bin ich nicht rausgekommen. Aber es ist ja, heißt ja nicht, dass es dann nie passiert. Ich kann mir das jetzt wieder als Ziel setzen. Dafür habe ich andere Sachen, wo ich vielleicht mehr gelernt habe. Und Geduld war für mich so ein Thema in diesem Jahr. Und ich glaube, nur wer sich Ziele steckt, kann auch Probleme mit Geduld bekommen. Wenn ich mir kein Ziel vornehme, dann gibt es auch keine Zeit, in der ich das erreichen will. Dann gibt es auch irgendwie, dann gibt es nichts, wo ich hin möchte. Dann kann ich es auch schon nicht eilig haben, so ungefähr. Ich glaube, wer keine Ziele hat, hat kein Geduldsproblem. Aber wer Ziele sich steckt oder Wünsche hat für sein Leben, der kann ein Geduldsproblem kriegen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Da war das ja vor Weihnachten, habe ich da auch immer ein riesen Geduldsproblem gekriegt. Ich meine, die meisten kennen das sicherlich. Wenn es dann darum geht, man äußert seine Wünsche, also ich hätte gern den halben Lego-Katalog und den zweiten Teil vom Playmo-Katalog. Wenn es dann geht, die Wünsche sind geäußert, die Wunschzettel an den Weihnachtsmann sind geschrieben und abgeschickt, dann geht das Warten los. Ja, dann sind es noch 1 Monat oder 2 Monate, wenn man das abgegeben hat, dann dauert es ja immer lang und dann zieht sich das und dann ist Heiligabend, der Morgen vom 24. und dann muss man ja, dann geht man noch in Gottesdienst und bis das dann alles vorbei ist und dann gibt's erst noch Essen und dann gibt's endlich die Bescherung. Und dann hat das lange Warten endlich ein Ende. Das war immer für mich ein riesen Geduldsproblem. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden an Weihnachten bei mir, aber bei den Kindern ist es ja immer noch so. Ich war immer voller Spannung, ob die Wünsche, man weiß ja nicht, ob man das, was man sich wünscht, wirklich kriegt. Mir war immer klar, dass alles das, was ich mir wünsche, werde ich nicht alles kriegen. Dann kriege ich dann vielleicht 1-2 Sachen, aber das ist unwahrscheinlich, dass da alles dann unterm Weihnachtsbaum liegt, weil so viel Platz gibt's da gar nicht. Ja, heute, wie gesagt, ist es ein bisschen entspannter. Ich sag mal, man wünscht sich natürlich immer irgendwelche Dinge, aber die Wünsche ändern sich auch. Es geht oft eher vom Materiellen dann weg und man wünscht sich irgendwie auch andere Sachen zu erreichen. Man setzt sich persönliche Ziele, vielleicht berufliche Ziele, die man gerne erreichen möchte. Und für dieses Jahr habe ich ja gesagt, ich habe mir das Ziel gesteckt, Gitarre zu lernen und so, das hat leider nicht so funktioniert. Aber ich habe mir auch das Ziel gesteckt, in Geduld ein bisschen was zu lernen, weil ich von Natur aus, Geduld ist wirklich so nicht meine Stärke. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe oder wenn ich sehe, man kann jetzt was machen, dann gibt es eigentlich keinen Grund zu warten, bis man das macht, sondern man kann das dann eigentlich auch gleich tun. Und man kann das auch so tun, dass es relativ schnell geht. Oder wenn man unterwegs ist, vielleicht kennt ihr die Situation, ja, wenn man es irgendwo eilig hin hat, dann sind alle Ampeln rot. Das ist so. Und dann gibt's auch noch Leute, das sind nicht nur die Ampeln rot, sondern fährt der vor einem noch, bewegt sich mit so einer Geschwindigkeit von so einem Gletscher vorwärts und man wird fast wahnsinnig. Und natürlich kommt man dann zu spät und wie auch immer. Aber Geduld ist nicht meine Stärke. Ich weiß nicht, ob euch das einfacher fällt, aber für mich ist es nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe das erkannt, das ist wirklich nicht so mein Ding, aber ich kann Gott darum bitten, dass er mir hilft, da vielleicht was zu lernen auf diesem Gebiet. Und ich wollte in dem Gebiet der Geduld an mir arbeiten. Ich habe zu Gott gebetet, dass er mir hilft, Geduld zu lernen. Und das ist gefährlich, zu Gott zu beten, um zu sagen, dass er einem was beibringt. Weil er stellt sicher, dass ihr auf jeden Fall genug Möglichkeiten habt, das auszuprobieren und euch Stück für Stück zu verbessern. So war das auch bei mir. Es gab viele Situationen, wo meine Geduld auf die Probe gestellt wurde. Aber mit Gott zu lernen ist auch ein effizienter Weg. Er hat mir, ja, wie ich schon gesagt habe, genug Möglichkeiten gegeben, auf Dinge zu warten, die mir wichtig sind oder die ich gerne hätte. Besser jetzt als später. Aber mir war auch wichtig, auf meine Wurzeln zu achten und meine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Aber es soll jetzt hier nicht in erster Linie um mich gehen oder was ich gemacht habe oder dass es gut oder schlecht war oder wie auch immer. So, ich möchte euch einfach mitgeben, was ich gelernt habe während dieser Zeit, während diesen Zeiten des Wartens in den vergangenen 12 Monaten. Ich weiß nicht, ob Geduld für dich gerade im Moment ein Thema ist, ob du auf irgendwas wartest, auf einen Brief vielleicht, auf einen Anruf, WhatsApp-Message, was auch immer, irgendeine Nachricht von jemandem, den du gern hast oder von dem du schon lange nichts mehr gehört hast, wo du gar nicht weißt, ob sie ihn noch gibt oder sie noch gibt. Und auf besseres Wetter warten, wobei dieses Jahr können wir uns eigentlich nicht wirklich beschweren. Ob du auf das Ende des Gottesdienstes wartest, dass du endlich heimgehen kannst, den Sonntagsbraten zu genießen. Eine Antwort von einem Bewerbungsschreiben vielleicht. Auf eine Diagnose von einem Arzt. Auf ein Lob, auf Anerkennung. Auf vielleicht auf eine Entschuldigung. Oder vielleicht wartest du, endlich mal wieder in Urlaub gehen zu können, endlich mal so den ganzen Alltagsstress hinter dir lassen zu können. Oder du wartest auf deine Nachricht von deinem Freund oder deiner Freundin. Für mich auf jeden Fall ist Geduld ein Thema. Fast immer wartet man ja auf irgendwas. Und ich kann mich da oft in so einem kleinen Kind wiederfinden. Kleine Kinder sind jetzt wirklich auch nicht gerade so die Geduldsbolzen. Die haben da auch manchmal ihre Probleme. Also ihr kennt es, wenn zum Beispiel, wenn ich mit meinem Sohn Verstecke gespielt habe, das ist so diese süße Art der Geduld. Ja, ihr kennt es, das Kind versteckt sich dann hinter einer Glastür oder einem halbdurchsichtigen Vorhang und dann muss man sich als Vater da irgendwie blind stellen und sagen, wo bist denn, wo bist? Ich sehe dich nicht, wo ist der Manuel, wo ist er? Und dann schreit er schon immer, ja, weil er es gar nicht erwarten kann, gefunden zu werden und mal so richtig durchgekitzelt zu werden. Und dann schreit er hier, piep, piep oder hier oder wie auch immer, macht auf sich aufmerksam, weil er es nicht erwarten kann, endlich gefunden zu werden. Das ist so die goldige Art von Geduld. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Geduld. Meistens so beim Essen oder bei Süßigkeiten kommt dann so die schwarze Seite der Geduld, möchte ich mal sagen, raus. Ja. Und dann geht es in so ein Quengeln über. Und das wird dann schon für die Eltern nervig. Und ist eher so nicht die süße Ungeduld. Das ist aber nicht nur bei Kindern. Ich finde auch bei schwangeren Frauen ist mit dem Essen und Ungeduld verbreitet. Aber auch bei Männern, die erwachsen sind und hungrig sind, das ist auch Ungeduld sehr verbreitet. Also es betrifft nicht nur die Kinder, es könnte auch dich betreffen. Genau, und dann drückt sich die Ungeduld in entweder Aggressivität, wie bei den hungrigen Männern aus, oder durch ein quengelndes, nervendes, immer im Ohr liegen, das Jaulen aus. Und da muss es immer sofort sein. Es muss jetzt sein, am besten schon gestern, das dauert eh schon viel zu lang. Aber Ungeduld ist immer genau dann, wenn wir ein Ziel haben und es noch nicht erreicht haben. Ich will euch das mal kurz anzeichnen. Ich habe da extra hier so eine schöne Tafel. So, ich will euch schon mal vorwarnen, es könnte bei einem oder anderen unangenehme Erinnerungen an Mathematikunterricht auftreten. So, und zwar haben wir hier Koordinatensystem mit 2 Achsen. So, und meistens ist ja so in der Mathematik, dass hier unten die Zeit ist, t. Und hier oben, ich nenne das mal die Fruchtachse, also f im Verhältnis zur Zeit. So, und jetzt haben wir hier unten, normal in der Mathematik hat man nur Punkte, ich male jetzt mal ein Männchen. Da noch Arme, ein paar Haare, Augen, Mund. So, das sind, ich schreibe mal, wir sind ja hier in Schwaben, das sind mir. So, wir sind hier unten im links unteren Eck unseres Koordinatensystems und Jetzt stecken wir uns ein Ziel und Ziele sind meistens höher und weiter weg. Also gehen wir nach oben rechts. Hier ist unser Ziel. So, kann man es einigermaßen lesen. Genau. So, und jetzt wollen wir von da unten nach da oben. Und genau hier Ungeduld. Genau da ist die Ungeduld. Zwischen mir und dem Ziel. Ein bisschen zurück. Das hier ist unser Ich-Zustand. In der Technik sagt man auch, in dem Fall hat man dann eine Ich-Soll-Abweichung. Ja, ich soll eigentlich hier hinkommen, bin aber noch hier. So, dann habe ich ein Problem. Das ist kann ein Schleppfehler sein, zum Beispiel bei einem Motor. Wie auch immer. Aber ich bin so lang ungeduldig. Hier bin ich noch ungeduldig, hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Bis ich wirklich dann da oben angekommen bin. Unsere Ziele, da oben links, das können manchmal kleine Dinge sein, das können materielle Dinge sein. Es können manchmal aber auch existenzielle Dinge sein. Oder es können Dinge sein, die wir uns einfach so wünschen, so nice to have Sachen, die man nicht unbedingt braucht, aber es wäre schön, wenn man es hätte. Es würde einem das Leben ein bisschen angenehmer machen, man hätte ein bisschen mehr Spaß. Und die Bibel sagt nochmal was zum Thema Geduld, und zwar in Sprüche 16, Vers 32. Da steht, Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Und sich selbst zu beherrschen ist besser, als Städte zu erobern. Aber besser, als ein Held zu sein, also ich weiß nicht. Ich gucke ziemlich gern so Superheldenfilme, ich weiß nicht, ob ihr da so den einen oder anderen kennt. Und da gibt es wirklich viele, jeder hat so eine andere Superkraft. Aber ich habe noch keinen gesehen, wo die Superkraft Geduld war. Weiß ich nicht, ob das jetzt so interessant wäre, einen Film draus zu machen. Aber die Bibel sagt, Geduld zu haben, ist besser, als ein Held zu sein. Wenn es die Bibel sagt, wird es wohl stimmen. Schauen wir mal. Geduld ist auf jeden Fall einer der Bausteine auf unserem Weg zu einem gotterfüllten Leben, so wie Paulus das in Galater geschrieben hat. Und in diesem Jahr habe ich gelernt, dankbar dafür zu sein, wenn ich mal warten muss. In unserer heutigen Welt müssen wir, wenn wir ehrlich sind, relativ wenig warten. Unser gesamtes Leben ist ausgelegt, die Wartezeiten so minimiert wie möglich zu halten, außer an Flughäfen. Aber sonst überall gibt es relativ wenig Wartezeiten. Wenn ich mal überlege, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir unser erstes Telefon, das war so mit einer Wählscheibe. Und das hat ja immer lang gedauert, bis man da gewählt hat. Vor allem, wenn jemand dann noch mehrere Nullen in seiner Telefonnummer hatte, dann muss man immer den ganzen Kreis fast gehen. Also es war eine lange Wartezeit. Heute, da geht man in seinem Handy nur noch geschwind in Kontakte, zack, und schon hat man innerhalb von 3 bis 5 Sekunden hat man schon den anderen an der Leitung und kann reden. Also, oder wir haben, wenn wir Hunger haben, dann gibt's Fast Food, Instant Noodles, alles Mögliche, was man sich schnell machen kann. Tiefgefrorene Pizza, 5 Minuten, 10 Minuten und man kann was essen. Also Wartezeit ist was, das wir immer versuchen irgendwie zu minimieren. Wir können in 30 Stunden fast jeden Fleck dieser Erde irgendwie erreichen. Wir können in ein paar Sekunden mit jedem auf dieser Erde telefonieren. Und alles ist irgendwie schnell. Alles muss schnell gehen. Alles muss so wenig Wartezeit wie möglich haben. Aber eins habe ich in diesem Jahr nicht gelernt, dass ich mit dem Warten super toll umgehen kann. Also ich habe nach wie vor noch meine Probleme mit der Ungeduld. Ein Mann bittet zum Beispiel Gott um eine Arbeitsstelle, um seine Familie versorgen zu können, und dann wartet er. Eine Mutter bittet Gott, ihren ungläubigen Sohn in seine Nachfolge zu rufen, und dann wartet sie. Oder wir bitten Gott, uns den Weg für unser Leben vorzuzeichnen, uns offen zu legen, was er mit unserem Leben vorhat, und dann warten wir. Es ist schwierig manchmal mit diesem Warten umzugehen im Leben. Und ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was, während dem Warten, das heißt ja nicht, man muss warten und dann einfach sich zurücklehnen und Däumchen drehen. Oder man kann ja diese Zeit auch nutzen. Ja, zum Beispiel irgendwo in der Schlange steht oder wartet oder so, dann kann man ein Buch lesen oder man kann irgendwas machen. Und genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Ich kann, während ich warte, kann ich irgendwas für mein geistliches Leben auch tun. Aber in Matthäus 6, Vers 34, da schreibt der Autor: Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und die Leute, die warten, suchen darin Trost. Oder im Psalm 27, Vers 14, da schreibt der Herr, und das haben wir vorher auch gesungen: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, harre des Herrn, warte auf den Herrn. Es liegt Kraft im Warten auf des Herrn. Ich habe euch nochmal was mitgebracht. So, jetzt geht es um Sport. Ja. Ihr seht es, ein Trainingsgerät zur Leibesertüchtigung. Ich lege es jetzt mal hin oder vielleicht hier hoch. Ihr seht es besser, wenn es nicht wegrollt. Naja, so ist gut. Okay, so, seht ihr da drüben auch was? Okay, das ist eine Hantel. Ja. Damit kann man trainieren, dass man schöne Muggis kriegt und so weiter. Damit ja, kann man seine Muskeln trainieren. Und wir hätten es ja immer gern so, oder ich weiß nicht, ob ihr da anders seid, aber ich hätte es immer gern so, dass ich den optimalen Trainingseffekt hätte, ohne das Ding überhaupt anfassen zu müssen. Das ist immer eigentlich mein Wunschgedanke. Das optimale Trainingseffekt ohne irgendwas dafür, so, was weiß ich, über den Schlaf einfach die Muskeln aufgebaut, Fett weg, alles gut. So wie es hier auf den Werbesendern da immer angepriesen wird. Trainingseffekt ohne irgendwelchen unangenehmen Nebeneffekte wie Erschöpfung, Schweiß oder sonst irgendwas. Interessant ist aber, dass man ja seinen Muskel nur trainieren kann, leider, durch eine Belastung. So, jetzt kommen wir wieder hierzu. Und zwar gibt es ja dann einen Belastungseffekt. Also so, es geht jetzt noch die Belastung, die ist jetzt eher auf meiner Wirbelsäule. Aber wenn ich jetzt das hochnehme, habe ich hier jetzt einen kleinen Belastungseffekt auf meinem Bizeps und vielleicht auch noch ein paar anderen Muskeln, die dafür zuständig sind, dass mein Handgelenk nicht runterklappt. Aber es geht nur durch diese Belastung, durch diese Übung und diese Bewegung, dass dieser Muskel stärker wird, dass er beansprucht wird. Und genauso ist es auch bei diesen Früchten, von diesen Paulus gesprochen hat, von dieser Geduld. Meine Geduld kann ich ja nur trainieren, wenn die auch irgendwie, wenn ich sie brauchen kann. Im Sport ist es so, von Gott habe ich meine Muskeln gekriegt, das ist ein Geschenk, die waren bei der Geburt schon dran, vielleicht nicht ganz so groß, nicht so lang, aber es war da. Aber was ich dann mit diesen Muskeln mache, wie viel ich dann nachher heben kann oder ja, mich auch vielleicht vor Verletzungen schützen kann, durch das, dass ich gute Muskeln habe, das liegt in meiner Verantwortung. Genauso ist es auch mit den Muskeln des Geistes, die Gott uns gegeben hat, mit der Geduld. Gott hat uns die Geduld gegeben, ganz gut, bei mir ziemlich klein, ja, wenig Geduld. Aber es liegt an mir, wie ich diesen Muskel trainieren möchte. Das Unbequeme, das passt jetzt das Bild mit den Muskeln, das Unbequeme beim Muskeln ist ja auch so, also man braucht relativ lang, um die aufzubauen. Das Fiese ist aber, wenn man dann mal ein Weilchen nichts macht, geht es relativ schnell, dass die wieder weg sind. Also das geht viel schneller als das Aufbauen. Und ja, wenn man seine Muskeln nicht trainiert, wenn man seine Geduld oder seine anderen Früchte des Geistes nicht trainiert, bauen die sich vielleicht auch schnell wieder ab und man fällt wieder zurück. Entscheidend ist, es muss belastet werden, um zu wachsen. Leider ist es also ein weit verbreiteter Glaube, dass wir hier unten links sind und dann klar unser Ziel hier haben und dann sagen, da war doch noch was in der Bibel. Es gibt ja das Gebet. So, und das Gebet, das bringt uns sofort dahin, wie an so einem Süßigkeitenautomat, wo ich dann oben ein Gebet reinschmeiße und unten kommt dann mein Ziel erfüllt raus. ist leider ein sehr weit verbreiteter Glaube über Gott und das Gebet. Aber Gott ist kein so ein Wunschautomat, wo ich sage, okay, ich schmeiß mal ein Gebet rein und überbrücke ich meine Ungeduld und ich komme an mein Ziel. Ich sage, Jesus, ich hätte jetzt gern eine Arbeitsstelle, bitte gib mir die Arbeitsstelle. Du hast gesagt, du gibst mir alles, was ich mir wünsche. Oder gib mir jetzt irgendwie einen Partner oder was auch immer du dir wünschst. Ich hätte es jetzt so gern gleich und Gott schenkt uns das sofort. So ist es leider nicht. Das ist nicht der Grund, warum Gott das Gebet erfunden hat. Aber wir haben die Verantwortung, unsere Muskeln selber zu trainieren. Mir kam wieder so eine kleine Szene in den Sinn, auch wieder mit Emanuel, als er klein war und angefangen hat, Treppen zu steigen. Und für so ein kleines Kind sind ja Treppen unüberwindbare Hindernisse am Anfang und fallen immer mal wieder hin. Und natürlich kann ich als Vater hingehen und kann ihn hochheben auf die Treppen und es wird ihm wahrscheinlich auch mehr Spaß machen, weil ja, ich fliege und stehe dann oben. Aber das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Dieses Kind muss ja lernen, die Treppen selber zu gehen. Ich kann ja nicht sein Leben lang ihn immer die Treppen hochtragen, ihn immer vom Auto in den Kinderwagen setzen oder und dann wieder irgendwo hinschieben und die Treppen hochtragen. Das Kind muss ja irgendwann auch mal lernen, selber sich fortzubewegen, selber die Treppen hochzukommen und wieder runter. Und genauso ist es mit Gott. Natürlich könnte uns Gott jeden Wunsch erfüllen, wenn wir ihn darum bitten. Kann er natürlich sagen, ja, kriegst du sofort und gleich und hier. Er könnte uns auch schon, er weiß unseren Wunsch ja schon, bevor wir ihn überhaupt äußern. Und er könnte uns wunschlos glücklich machen. Aber dann würden wir ja gar nicht lernen, selber mit unseren Gaben, selber unsere Muskeln des Geistes einzusetzen. Und so kann es manchmal sein, dass wir warten müssen. Und unsere Muskeln trainieren müssen. Aber so schwierig das sein mag, das Warten trainiert unsere geistlichen Muskeln. Jesaja schreibt es in Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, so wie wir es gesungen haben. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und was für ein wunderbares Versprechen ist denn das? Und trotzdem fällt es uns so schwer zu warten. Aber Gottes Versprechen sind keine Versprecher, sondern er meint sie wirklich so und sie gelten damals wie heute, wie morgen. Und das Warten auf den Herrn hat ein paar gute Seiten für uns, auf die ich jetzt eingehen möchte. Sachen, die ich gelernt habe im vergangenen Jahr. Zum Beispiel erstens, das Warten auf den Herrn hat mir geholfen, ohne Unterlass zu beten. Gut, ohne Unterlass ist vielleicht übertrieben, das ist das optimale Ziel. Natürlich bin ich da auch nicht perfekt. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, anhaltend für eine spezielle Sache in dem Fall dann zu beten. Ich habe ein Bedürfnis und Gott kann, wie ich es gesagt habe, jedes erdenkliche Bedürfnis kann er stillen, ohne Probleme. Die Frage ist nur, wann oder ob. Vielleicht ist es gar nicht gut für mich. Vielleicht ist es gar nicht gut für mich, dass ich die Dinge habe, die ich mir wünsche. Ohne Unterlass zu beten heißt aber nicht so zu quengeln wie ein Kind, das jetzt unbedingt ein Eis möchte oder so und ständig irgendwie in den Ohren zu liegen. Aber wir dürfen Gott ohne Unterlass unsere Anliegen bringen. Wir können auch quengeln. Gott nervt es nicht, wenn wir quengeln. Aber wir können ihn ständig anrufen. Das Warten auf den Herrn hilft, ohne Unterlass zu beten. Das Warten auf den Herrn, der zweite Punkt, hat mir geholfen, ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, dass ich als irdisches oder menschliches Geschöpf dafür von Gott abhängig bin. Dass nicht alles liegt in meiner Macht. Meistens ist es ja so, wenn ich hier unten bin und ein Ziel habe, das ich selber erreichen kann, aus irgendeinem Grund, weil es irgendwas Kleines ist oder was, wenn ich jetzt sage, ja, ich will mir jetzt irgendwie Kaugummis kaufen oder so, dann geht es relativ schnell, ja, dann erreiche ich das Ziel. Aber es gibt ja auch Ziele, die über dem stehen, was mir möglich ist, wo ich nicht alle Einflussmöglichkeiten darauf habe. Und in dieser Situation merke ich, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Ich bin abhängig von Gott. Und obwohl der Mensch in sich in seinem Herzen Allmacht und Allwissenheit wünscht, kommen wir doch an so eine Situation, wo wir merken, das haben wir nicht. Wir können nicht alles machen, wir wissen nicht alles, wir haben nicht alle Informationen, die wichtig sind, um unser Ziel zu erreichen. Und warten hat mir geholfen, diese Wahrheit und diese Realität zu begreifen. Dass Gott über mir steht und ich von ihm abhängig bin. Wenn wir warten, dann heißt es meistens, dass es nichts gibt, was ich noch tun kann, um diesen Prozess zu beschleunigen. Aber es heißt auch, dass Gott alles tun kann. Der dritte Punkt, den ich gelernt habe, war, dass Warten auf den Herrn meinen Glauben gestärkt hat. Denn ich erlebe, dass ich meine Hoffnung auf Dinge gesetzt habe, oder auf Gott gesetzt hat, und damit auf Dinge, die ich nicht sehen kann. Oder die ich vielleicht auch nicht verstehen kann. Und Gott hat manchmal ganz andere Wege, das Ziel zu erreichen, wie ich das sehen würde. Ich würde jetzt hier vielleicht eine gerade Linie sehen, weil das ist meistens der schnellste Weg, das Ziel zu erreichen. Aber Gott, ja, der nimmt vielleicht eher so eine kurvige Linie. Aber es führt trotzdem zum gleichen Ziel in seiner Zeit. Ich vertraue mich Gott an mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen. Und es bringt meine Beziehung zu Gott auf ein anderes Level. Weil ich merke, dass meine Wünsche und Ziele bei ihm ernst genommen werden. Auch wenn er nicht alles erfüllt. Er hat mir nicht immer alles erfüllt, was ich mir gewünscht habe bis jetzt. Dinge, auf die ich noch warte. Aber ich darf wissen, dass Gottes Versprechen gilt. Er gibt neue Kraft. Und das Warten auf den Herrn, das ist der vierte Punkt, das Warten auf den Herrn lässt mich Gottes Souveränität ganz praktisch erleben. Gott steht über allem und er hat alles in seiner Hand. Er hat die Zeit in seiner Hand. Auch wenn das unangenehm ist, auch wenn ja, mir das manchmal zu langsam geht. Aber Gott ist souverän und er wird es zum Ziel bringen, das für mich am besten ist. Und der fünfte Punkt ist, das Warten auf den Herrn hält mir die Ewigkeit vor Augen. Denn als ich auf Dinge gewartet habe, mir die vielleicht in dieser Zeit gar nicht mehr so wichtig geworden sind. Ich habe gemerkt, es gibt Dinge, die sind viel wichtiger als das, was ich da jetzt unbedingt haben will. Und plötzlich hat sich der Wunsch vielleicht in Luft aufgelöst. Wenn ich was vor Gott bringe, dann habe ich auch eine Erwartung. Dann erwarte ich, dass Gott sich dessen annimmt. Das hat er versprochen. Und doch, manchmal merke ich, dass irdische Dinge vielleicht dann gar nicht so wichtig sind, wie das, was in diesem Ewigkeitsspektrum das Gott darstellt. Dass wir uns irgendwie, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Ewigkeit, ja, weil klar, die Zeitachse hier, die zeigt eigentlich auch eine Ewigkeit an mit diesem Pfeil. Aber das kann man sich ja deswegen nicht vorstellen, dass Gott unabhängig ist von dieser Zeit. Und doch sind manche von meinen Wünschen oder von meinen Zielen auf die Ewigkeit gesehen völlig belanglos. Und dann verschieben sich bei mir Prioritäten, was sich auch wieder auf meine Beziehung mit Gott auswirkt. In 2. Korinther 4, Vers 18 ist es beschrieben: Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und viele, ihr habt gemerkt, viele von meinen Wünschen, die sind so, ja, die sind in der Ewigkeit nicht von Belang. Sie sind zeitlich begrenzt, zeitlich vergänglich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte zum Ende der Predigt noch euch einen kleinen biografischen Abriss geben von jemandem, der mich stark beeindruckt hat in Bezug auf Geduld. Und zwar war das ein Mann, der lebte und starb im Kampf gegen seine eigene Ungeduld. Und er hieß Charles Simeon. Ich weiß nicht, ob den Namen schon mal jemand gehört hat. War ein Pastor der Kirche von England in den Jahren 1782 bis 1836, also schon ein Weilchen her. Und er war Pastor in der Trinity Church in Cambridge in England. Er wurde Bischof seiner Kirchengemeinde, wurde vom Bischof seiner Kirchengemeinde zugewiesen, gegen den Willen der Gemeinde. Also der Bischof hat ihm gesagt, du, Charles, gehst da hin, bist da Pastor. Aber alle, die in dieser Gemeinde waren, waren dagegen. Die wollten ihn partout nicht haben. Das ist natürlich eine super Startbedingung für eine Pastorenstelle. Da fühlt man sich so richtig herzlich willkommen. Aber er hat die Stelle angenommen. Sie haben ihn nicht abgelehnt, weil er irgendwie schlechter Prediger war oder irgendwie seine Krawatte falsch gebunden hat. Sondern sie haben ihn abgelehnt, weil er das Evangelium in seiner Reinheit gepredigt hat. Dass er die Botschaft der Bibel persönlich geglaubt und in seinem Leben umgesetzt hat. Er hat zur Umkehr aufgerufen in dieser Gemeinde oder in den Gemeinden, wo er auch davor war. Und er hat auch zur Weltmission aufgerufen. Damals ein sehr revolutionärer Gedanke. Und haltet euch fest, 12 Jahre lang hat die Gemeinde ihm verweigert, den Sonntagnachmittagsgottesdienst abzuhalten. Sie haben ihn nicht in die Gemeinde reingelassen. 12 lange Jahre. Aber damit nicht genug. Sie haben während diesen 12 Jahren auch noch den Sonntagmorgensgottesdienst boykottiert. Da durfte er zwar rein, durfte predigen, aber es kam niemand. Und nicht nur, dass niemand kam, sondern sie haben sogar diese Bänke in der Kirche, die Reihen konnte man einzeln abschließen. Sogar das haben sie gemacht. Sie haben die Reihen abgeschlossen, dass nicht auch vielleicht noch irgendein Dahergelaufener kommt und dem dazuhört. Das wäre nochmal schöner. 12 Jahre lang musste er da vorne stehen und die einzigen Leute, zu denen er beten konnte, zu denen er predigen konnte, es waren die Leute, die sich in die Gänge gesetzt haben, die hinten gestanden sind, aber es saß niemand in der Kirchenbank. Wie hat er das ausgehalten? Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich wäre wahrscheinlich schon am Anfang, wo die gesagt haben, wir wollen dich nicht, wäre ich wahrscheinlich schon gleich wieder in meine Sachen gepackt und ja gut, dann halt nicht. Aber er hat es durchgehalten. Und er hat selber was dazu gesagt. Er hat gesagt, in dieser Situation sah ich keinen Ausweg außer Glaube und Geduld. Der Bibeltext, der meine Gedanken bestimmte, war dieser. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Das steht in Timotheus 2, Vers 24. Es war wahrlich schmerzhaft, die Kirche fast gänzlich verlassen zu sehen, mit Ausnahme derer in den Gängen, die da so sich um die Kirchenbänke gesammelt haben. Aber ich dachte, dass wenn Gott einfach auf die paar Anwesenden in der Gemeinde den doppelten Segen ausgießt, wäre genauso viel Gutes getan, als würde von der ganzen Gemeinde nur jeder den halben Segen bekommen. Das tröstete mich viele Male, wenn ich ohne diese Einsicht unter meiner Last zusammengebrochen wäre. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Woher nahm er diese Gewissheit, dass wenn er geduldig sein würde, dass Gott seinen Segen ausschüttet. Dass er einen Segen ausschüttet, dass sogar die Enttäuschtheit und den Schmerz, den er gefühlt hat über die abgeschlossenen Kirchenbänke, über die boykottierten Gottesdienste, über das abgeschlossene Kirchengebäude am Nachmittag, der sogar diese Schmerzen auswäscht. Ohne Zweifel, denke ich, kam seine Gewissheit aus Texten, wie wir es vorher in Jesaja gelesen haben. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. 54 Jahre später, nachdem er diese Stelle angetreten hatte, lag er im Sterben. Das war im Oktober 1836. Und er war krank und die Wochen zogen sich, wie das für viele ist, die im Sterben liegen, die letzten Wochen, das zieht sich. Und auf dem Todesbett kann dann der Kampf gegen die Ungeduld noch intensiver werden, als es in der Jugend vielleicht war. Und am 21. Oktober hörten die, die an seinem Sterbebett anwesend waren, Charles Simeon folgende Worte sagen. Unendliche Weisheit hat alles in unendlicher Liebe zusammengefügt und unendliche Kraft lässt mich auf diese Liebe bauen. Ich bin in den Händen eines liebenden Vaters, alles ist sicher. Wenn ich ihn anschaue, sehe ich nichts als Treue und Unveränderlichkeit und Wahrheit. Ich habe den süßesten Frieden, ich kann nicht mehr Frieden haben. Und der Grund, warum Charles Simeon in so einem Frieden sterben konnte, war, dass er die 54 Jahre davor ständig seine Muskeln trainiert hat. Nicht vielleicht mit so einer Hantel, seine physischen Muskeln, aber er hat sich nicht gescheut vor Situationen, die seine geistigen Muskeln herausgefordert haben, die seine geistlichen Muskeln belastet haben. Er hat ständig das Grundwasser angezapft, er war verankert in der Bibel. Er wusste, dass wenn er auf den Herrn hat, dass er neue Kraft kriegen wird. Und damit konnte er gegen seine Ungeduld ankämpfen. Wann denn endlich diese Zeit kommt, wo er seine Kirche wie eine Kirche führen kann. Und so kann ich euch nur ermutigen mit den Worten aus Hebräer 6, Vers 12. Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben zu sein. Nachfolger, so wie das Charles Simeon war, der Jesus nachgefolgt ist, der sich nicht hat kleinkriegen lassen von den Schwierigkeiten, die um ihn rum waren, sondern der sich der Situation gestellt hat und seine Muskeln trainiert hat. Und ich bin echt gespannt, welche Muskeln Gott bei mir im nächsten Jahr trainieren wird. Und bin auch gespannt, welche Muskeln Gott bei euch in diesem Jahr vielleicht trainiert hat, wenn wir jetzt noch ein paar Geschichten hören oder im nächsten Jahr trainieren wird. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein treuer Gott bist, dass du ein Gott bist, der unendlich viel Liebe und unendlich viel Kraft hat. Und ich möchte dir danken, dass du versprochen hast, jeden Schritt mit uns zu gehen, Vater. Jeden Schritt auch auf dem Weg zu unseren Zielen. Und auch wenn das mit Warten verbunden ist, Vater, dass du uns Kraft geben möchtest, dass du uns Geduld geben möchtest, dass du uns helfen möchtest, unsere Muskeln zu trainieren. Und dass du uns nicht im Stich lassen wirst. Dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen, und hilf uns in deinem Wort immer tiefer zu verankern, dass wir nicht rausgerissen werden können, auch wenn es noch so widrige Umstände sein werden, sondern dass wir fest in dir verwurzelt sind und dass wir deinen tiefen Frieden in unserem Leben erfahren dürfen. Amen.